ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Frank Winkler. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind Neurowissenschaftler an der Uni in Heidelberg. Und da ja gerade der Tod des Papstes die Schlagzeilen bestimmt, am Ostersonntag spendet er den Segen Urbi et Orbi, gestern Morgen verstorben. Sie als Neurowissenschaftler, wundert Sie das dann doch?
Ich hatte darüber auch gestern länger nachgedacht und ich denke, also das kann natürlich auch immer alles Zufall sein oder Stochastik, wie wir sagen, aber es kann auch gut sein, dass dieser wichtige Termin, ja der wichtigste Tag im Jahreskalender von uns Christen, dass das für ihn schon nochmal ein Ziel war, diesen Tag zu erleben und dort auch dann, auch wenn er sehr schwach war, das sah man ja auch, aber eben doch fähig war, noch teilzunehmen und dass dann eben die Lebensgeister von ihm wichen danach. Er hat ja wohl einen Schlaganfall bekommen, ich als Neurologe kenne natürlich auch das sehr gut. Wie das genau zusammenhängt, können wir nicht genau verstehen und sagen, aber es sind doch immer wieder Beobachtungen, dass ja unser Geist, unser Gehirn, ja, unsere Seele doch ganz viel unseren Körper steuern kann. Damit sind wir auch schon ein bisschen sogar im Thema drin heute.
Absolut. Können Sie denn als Neurologe sagen, was da so in den letzten Stunden im Hirn noch passiert? Ist das zu analysieren?
Ja, das ist schwierig. Es gibt da ja verschiedene Berichte, auch gerade von Nahtoderlebnissen, von bestimmten Veränderungen. Das sind so, wir nennen das dissoziative Zustände, werden oft beschrieben, also Loslösung von Körper oder Ablösung von Geist. Solche Zustände kenne ich wenige Menschen, auch welche eben die eben wirklich nah am Tode waren. Ob das dann das ist, was man wirklich erlebt, wenn man stirbt, das liegt in der Natur der Sache wahrscheinlich, dass man das nicht wirklich klären kann. Aber dass das Gehirn in einem Zustand dann im Sterbeprozess eben auch ganz besondere andere physiologische Abläufe entwickelt, das ist sehr gut vorstellbar und da ist auch wieder vieles denkbar. Der menschliche Geist ist ein großes Enigma und
Da höre ich raus, so ganz viel wissen wir darüber noch nicht. Kann das sein?
Nein, wir wissen über ganz vieles noch nicht, was unser Gehirn angeht und das ist ja auch das Faszinierende auch an der Neurowissenschaft.
Über Sie gibt's gerade viele Nachrichten, weil Sie als Neurowissenschaftler ausgezeichnet werden und zwar mit dem wichtigsten neurowissenschaftlichen Forschungspreis weltweit. Das ist der Brain Prize. Wie war das, als die Nachricht kam?
Ja, ich war gerade auf einer langen Visite, kam zurück und war eigentlich so ganz zufrieden. Manchmal laufen ja Visiten besser als andere. Das war eine mit vielen guten Gesprächen mit Angehörigen und Patienten. Naja, und dann hat meine Sekretärin ganz aufgeregt mir Mitteilung gemacht, da versucht jemand aus Kopenhagen, sie verzweifelt zu erreichen jetzt schon, seit 2 Stunden. Ich hatte auch mein Telefon nicht dabei. Und dann, rief ich zurück und dachte so, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt den Brain Prize bekomme, weil ich wusste, dass der besagte Kollege, den ich auch kannte von einer Begutachtung letztes Jahr in Dänemark, dass der eben für den Brain Prize verantwortlich ist und zuständig ist. Naja, und ich dachte, der will jetzt vielleicht irgendwas von mir wissen über einen anderen Kandidaten, Kandidatin und war dann aber wirklich fast erstmal positiv schockiert, dass es offenbar tatsächlich um mich ging. Er gratulierte mir. Hab kurz überlegt, dann, nachdem wir fertig waren, ob ich nochmal zurückrufen soll. Hab dann um zu testen, ob das wirklich ein böser Streich war. Hab dann meiner Mitpreisträgerin, der Michelle Monge aus Stanford, eine ganz liebe Kollegin und ganz auch gute Freundin, haben dann im SMS geschrieben, hab gesagt, sag mal, hast du auch einen Anruf bekommen? Und in dem Moment schrieb sie mir auch gerade, hooray! Ja. Und dann war klar, okay.
Sie werden mit dem wichtigsten neurowissenschaftlichen Forschungspreis weltweit ausgezeichnet. Können Sie uns erklären, was Sie da entdeckt haben?
Ja, ich bin Neurologe und mit einer gewissen Spezialisierung auf Hirntumore und eben auch Neurowissenschaftler und habe mich immer schon gefragt, Wie funktioniert es eigentlich, dass diese Hirntumore so erfolgreich im Gehirn wachsen können? Wie schaffen sie es, sich auszubreiten im Gehirn, so das Gehirn diffus zu kolonisieren fast und auch dann so mit dem Gehirn irgendwie in Wechselwirkung treten und entlang von Faserbahnen und Nerven wandern? Das tun sie gerne, das wissen wir eben von vielen Patienten. Habe mich immer gefragt, gibt es da nicht noch eine höhere und kompliziertere, vielleicht wirklich wichtige Ebene, wo die Nervenzellen, also unser Gehirn, wirklich mit dem Tumor irgendwie in Wechselwirkung tritt. Und so haben wir dann gestartet, als ich nach Heidelberg kam, aus München 2010, haben wir mal Tumorzellen implantiert, in ein Versuchstier, wo man durch ein chronisches Fenster im Prinzip das Gehirn der Maus die ganze Zeit beobachten kann. Und das machen Neurowissenschaftler, diese Technik, um eben einzelne Nervenzellen zu verfolgen über viele Monate und sogar Jahre und daraus zu lernen, was Nervenzellen tun halt über die Zeit, ja, sogar individuelle Nervenzellen. Und wir haben das Ganze jetzt einfach mal uns überlegt, dass wir machen das doch mal jetzt mit Tumorzellen, neben diese neurowissenschaftliche Methode und schauen in das Video quasi rein, ja, wie das passiert. Und dabei haben wir entdeckt, dass diese Tumorzellen ganz lange Fortsätze ausbilden, so wie Nervenzellen eigentlich, das Gehirn scannen damit und sich dann das Gehirn dadurch kolonisieren und dann sich zu einem Netzwerk verbinden und in dem einzelne Tumorzellen quasi integriert sind und als Netzwerkteil dann auch kommunizieren können. Das heißt, der Tumor macht gar nicht unähnliche Dinge wie unser Gehirn selber. Er bildet kommunizierende Netzwerke.
Das heißt, Tumorzellen und Nervenzellen gehen eine Verbindung ein, die im Grunde nicht gut ist, weil die dadurch schneller arbeiten können, könnte man so übersetzen?
Ja, also der erste Befund war, dass es eben die Tumorzellen untereinander eben quasi neurale, also nervenähnliche Verbindungen ausbilden und dann eben so über so Kalziumwellen kommunizieren, und die sind auch geschützt dann vor der Therapie. Also wir haben plötzlich eine Erklärung, warum die Tumorzellen nicht so sterben, wie wir uns das wünschen, wenn wir eben Bestrahlung oder Chemotherapie geben. Das hat alles sehr gut erklärt. Das Netzwerk hat sogar ein gewisses Verständnis seiner selbst, dieses Tumorzellnetzwerk, und kann sich sogar selbst reparieren. Also auch wirklich, völlig unerwartete, spektakuläre Befunde. Sogar eine gewisse primitive Form der Intelligenz muss da sein. Und dann haben wir in einem zweiten Schritt entdeckt, tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit Thomas Kuhner, Varun Venkataramani in der Neuroanatomie in Heidelberg, dass tatsächlich auf diesen nervenzellähnlichen Fortsätzen der Tumorzellen wirklich Synapsen sitzen. Und diese Synapsen sind nicht Verbindung zu anderen Tumorzellen, sondern sind Verbindung zu den Nervenzellen.
Was bedeutet denn das Ergebnis Ihrer Forschung jetzt für Patientinnen und Patienten, die von Hirntumoren betroffen sind? Ist das schon ein Signal für Hoffnung?
Ja, also wir haben dadurch sicherlich ein ganz neues Grundverständnis erlangen können, wie diese Tumore funktionieren. Man sieht auch zunehmend, dass das offenbar nicht nur für Hirntumore gilt, diese Prinzipien, sondern auch in mehr und mehr Tumoren außerhalb des Gehirns relevant ist. Wie immer müssen wir in der Medizin, auch wenn wir relativ grundlegende, wirklich Paradigmenwechsel in dem Verständnis von Erkrankungen erlangen, müssen wir zeigen, dass es trotzdem uns therapeutisch hilft. Also das Schöne an diesen Befunden ist, wir haben viele Ideen jetzt, wie wir bestehende Substanzen, die mit irgendwelchen Nervenprozessen eben Wechselwirkung machen. Also es gibt über 100 zugelassene Substanzen in der Neurologie, in der Psychiatrie, auch in der inneren Medizin, die irgendwie Nervensignale verändern. Ganz viele Stoffe, und die können wir jetzt nehmen und eben prüfen, ob die diese bösartigen Netzwerke, Tumor-Tumor-Netzwerke oder Nerven-Tumor-Netzwerke hemmen können. Und da haben wir tatsächlich jetzt in Deutschland mit klinischen Studien begonnen. Und das sind im Moment Studien, wo eben Patienten mit Glioblastomen, besonders aggressive, bösartige, unheilbare Hirntumore von Erwachsenen größtenteils, dass solche Patienten bekommen jetzt eben Substanzen, die tatsächlich diese krebsneurowissenschaftlich instruierten Therapieansätze dann eben ja darstellen. Und in diesen Studien prüfen wir tatsächlich, ob der Nutzen der Therapie größer ist als eben das Risiko und die Belastung. Das müssen wir genauso sauber zeigen wie auch sonst in der Medizin. Und ich freue mich sehr auf die Ergebnisse. Wir rekrutieren fleißig in 2 Studien in Deutschland, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes Netzwerk aus staatlicher Förderung für frühe klinische Studien. Und da sind wir sehr froh, dass wir jetzt diese Konzepte überprüfen können.
Wie geht's Ihnen denn eigentlich, wenn Sie hochkomplexe Zusammenhänge des Gehirns Ihren Patientinnen und Patienten möglichst einfach erklären sollen? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie da?
Ja, das ist die Kunst, nicht, die man beherrschen muss, die Frau beherrschen muss, wenn man mit Patienten spricht. Es ist relativ einfach, sich hinter einer Mauer aus Unklarheiten und Fremdwörtern zu verschanzen und dann so eine magische Rolle einzunehmen von einem unverständlichen Heiler. Aber darum geht's nicht, nicht. Also es geht darum, dass wir unseren Patienten wirklich gut zuhören. Und wie ein großer Lehrmeister von mir am National Hospital for Neurology, Neurosurgery in London, im Queen's Square, mal gesagt hat, höre den Patienten zu. Er oder sie erzählt immer die Wahrheit. Und ich habe lange gebraucht, um das voll zu verstehen, aber das stimmt. Ja. Nur wirklich in der Kommunikation auf letztlich Augenhöhe, nicht? Und der Fähigkeit, sich selbstverständlich zu machen und auch der Fähigkeit zu verstehen, was der Patient einem sagen möchte, dann entsteht, glaube ich, gute Medizin.
Was sagen Ihnen die Patienten denn? Weil ich nehme an, Sie sind in so vielen Fällen der Überbringer der schlechten Nachricht. Wie nehmen Patientinnen und Patienten in der Regel diese schlechten Nachrichten auf?
Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, und man muss auch erstmal selber schauen, dass man selber in der Lage ist, diese Nachricht zu überbringen. Also auch das ist mir klar und immer klarer geworden über die Jahre und Jahrzehnte, wo ich das tue und auch wie ich sehe, wie auch meine Kolleginnen und Kollegen das tun. Man muss selber in einem resilienten Zustand sein und eben fähig sein, zwar empathisch zu sein, aber andererseits auch nicht natürlich jede dieser Nachricht an sich ranzulassen. Und dann gelingt es häufig, auch eine wirklich furchtbare Nachricht zu überbringen und dennoch eben nicht die Nachricht zu senden, jetzt ist gar keine Hoffnung mehr da, und sondern ganz wichtig ist für mich immer zu vermitteln, wir reden jetzt, sage ich mal, so wie es ist. Also ich rede auch jetzt nicht drumherum einerseits, andererseits aber gehen wir da jetzt gemeinsam durch. Also wir sind ich und das Team und alle anderen, um wirklich dabei zu helfen und auch zu versuchen, eben die ganzen Aspekte, die das dann eben mit sich bringt, auch soziale Aspekte, wirtschaftliche, finanzielle Aspekte, Lebensentwürfe, die plötzlich zusammenbrechen.
Das ganze Leben ändert sich von einer Sekunde.
Genau, ja. Das sind absolut dramatische, existenzielle Situationen. Und ich glaube, alle, die den Beruf gewählt haben, denen sollte das zumindest liegen, oder die dürfen davor keine Scheu haben. Auch, aber auch, man muss auch trotzdem sagen, man selber hat auch nur so viel Ressourcen, und man muss auch schauen, dass man jetzt nicht meinetwegen das 4-mal nacheinander tut an einem Tag. Dann ist man beim 4. Mal auch nicht mehr so, wie man eigentlich selber sein müsste. Nicht mehr die Hilfe, die man sein müsste.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Sarah schreibt uns: Wie schafft man es denn, Oberarzt und Forscher zugleich zu sein? Das klingt nach 2 60-Stunden, Wochenstunden Jobs auf einmal. Wechselt man dann nach der Schicht ins Labor? Wie ist das?
Ja, die sehr gute Frage. Das legt so ein bisschen auch den Finger, ich will nicht sagen auf eine Wunde, aber doch auf eine Stelle. Ja, das ist in der Tat einerseits wahnsinnig schön, dass man Menschen, Patienten helfen kann und wirklich eben auch durch, weiß nicht, Geisteskraft vielleicht die Krankheit durchdringt oder dann wirklich auch eben Therapien anbietet. Aber Man hat natürlich seine Limitationen, klar. Ja, wir können viele der Erkrankungen, mit denen ich mich beschäftige, können wir nicht heilen. Und man will eigentlich mehr machen. Und das ist wiederum dann ein starker Motivator, zu sagen, na gut, ich gehe jetzt nicht nach Hause oder mache jetzt nicht noch das, sondern beschäftige mich dann mit Wissenschaft. Was es braucht dafür, dass das funktioniert, ganz klar, sind hervorragende Strukturen und Umgebung. Das ist in Heidelberg in einem ganz, ganz hervorragenden Maße der Fall. Ja, das ist die medizinische Fakultät der Uni Heidelberg, an der ich bin, ist da sehr stark mit vielen Kollaborationsmöglichkeiten, vielen Strukturen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum, wo mein Labor ist, eben zusammen auch mit dem Labor von Wolfgang Wick, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, ein ganz international renommierter Hirntumorexperte. Da passiert enorm viel, wird einem abgenommen eben auch an sogenannten Core-Facilities, ne? Also Infrastruktur, um die man sich nicht selber kümmern muss und so weiter. Das heißt also, und dann ist es die Arbeitsgruppe. Ja? Ich habe eine ganz tolle Arbeitsgruppe mit ganz hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eben auch zum Teil je nach Alter und Karrierestand dann auch teilweise auch recht selbstständig Dinge tun. Wir treffen uns einmal pro Woche intensiv, besprechen die Projekte intensiv. Ich schaffe es nicht mehr wirklich die Pipette selber zu halten oder auch
Wie ist es, um an Sarahs Frage dran zu bleiben? Wie verteilen Sie es? Also Labor 50-50 mit Patientinnen und Patienten Umgang. Wie lässt sich das in Prozent ausdrücken?
Wahrscheinlich ist es, also wir haben ja drei große Bereiche, ne, die Patientenversorgung, die Forschung, das gehört auch die klinische Forschung, auch die klinischen Studien, nicht nur die Laborforschung und die Lehre. Bei mir ist es wahrscheinlich ungefähr so, dass ich Lehre ungefähr 10% mache, dann Krankenversorgung etwa 50% und wirkliche Forschung 40%.
Ja, Frage von Nicole Kunkel per Mail ins Studio. Was muss denn passieren, dass sich ein Gehirntumor verkapselt? Vielleicht können Sie erstmal erklären, was bedeutet das, wenn er sich verkapselt? Wofür wäre das gut?
Ja, das ist eine kluge Frage. Tatsächlich ist das Problem ja bei diesen Hirntumoren, dass sie sich so diffus im Gehirn ausbreiten, wie so ein Pilzgeflecht ins Gehirn wachsen. Das haben wir ja herausgefunden, hatte ich vorhin erzählt. Und die Verkapselung bedeutet, dass eben diese nervenzellähnlichen Fortsätze der Zellmembran eben nicht mehr gebildet werden von den Tumorzellen. Und das ist dann für mich eine Verkapselung, dass also eine klare Grenze besteht zwischen Tumor und normalem Gehirn. Dann,
so wäre besser rausnehmbar, ne?
Dass man ihn zum Beispiel besser operieren kann, ganz genau. Dass man aber auch möglicherweise ihn viel besser auch anders mit Bestrahlung auch lokal behandeln kann, wenn man ihn nicht operieren kann, weil er an einer blöden Stelle liegt. Solche Dinge verfolgen wir. Wir entwickeln eben auch teilweise in Zusammenarbeit auch mit Pharmafirmen und auch mit verschiedenen Biotechnologie und auch machen das selber, entwickeln neue Ansätze für Therapien, die eben diese Aussprossung verhindern sollen und damit letztlich, wenn man so will, zu einer gewissen Form der Verkapselung führen.
Als preisgekrönter Neurowissenschaftler können Sie die Frage sicher beantworten. Wie viel Prozent unserer Hirnleistung rufen wir denn wirklich ab? Es gibt doch immer diese Gerüchte von wegen, wir nutzen nur 10%. Ist da was dran oder nicht?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und je mehr wir über das Gehirn lernen, umso schwieriger. Wir verstehen unser Gehirn heute tatsächlich wirklich auch als Supercomputer, der als Netzwerk funktioniert. Ne? Das heißt also, für eine ganz spezielle Denkaufgabe oder auch Bewegung oder was auch immer das Gehirn steuert, ist nicht nur ein kleiner Bereich zuständig, sondern sind ganze Netzwerke im ganzen Gehirn zuständig. Und deswegen ist das schwierig zu sagen. Wir wissen natürlich, sagen wir mal, aus Gehirnschädigungen, oder wenn man einen Tumor operiert und so weiter, dass an bestimmten Stellen erstaunlich viel gut vertragen wird. Das Gehirn kann also auch dann kompensieren, offensichtlich, wenn bestimmte Bereiche dieses großen Netzwerks wegfallen. Aber nein, ich kann leider keine Zahlen sagen und ich glaube, keiner kann das so richtig heutzutage. Weil
so was wie Gehirnjogging, nutzt das was? Ist da was dran?
Oh, auf jeden Fall. Das Gehirn ist wie ein Muskel, das kann man trainieren und man kann es eben auch schleifen lassen und auch klein werden lassen. Also es ist tatsächlich so, dass man auch messen kann, dass bestimmte Bereiche des Gehirns, die besonders stark aktiv sind, wie zum Beispiel beim Ortsgedächtnis, ja, bei Taxifahrern wurde mal schön gezeigt, dass diese Teile wirklich wachsen, auch im Gehirn. Ne? Das, auch das erwachsene Gehirn ist viel plastischer, also viel mehr fähig, sich an bestimmte Bedingungen anzupassen, als wir uns das früher vorgestellt haben.
Jetzt habe ich von Ihnen schon erfahren, Sie als Neurowissenschaftler, Sie spielen Klavier als Ausgleich, aber vielleicht auch, um Ihr Gehirn zu trainieren?
Also Musik ist, und das ist ganz, ganz vielfältig gezeigt worden, ist gut für die Seele, ist gut für, gut für alles eigentlich und ist sicherlich auch intelligenzfördernd. Deswegen spiele ich es nicht. Ich spiele es deswegen, weil es mir große Freude macht und ein wunderbarer Ausgleich ist. Und ich singe auch sehr gerne, bekomme jetzt da auch etwas Unterricht, habe immer schon sehr gerne gesungen. Das ist ja so eine ganz unmittelbare Form auch des Ausdrucks, ja, und auch wieder eine, also ich glaube, es ist relativ einfach mit dem Gehirn. Alles, was einem gut tut, wo man sich wirklich gut fühlt danach, das war richtig.
Und wenn Sie jetzt 3 Tipps abgeben sollten, für die Gehirnleistung zu erhöhen, gäbe es da was Spezielles? Also Sudokus werden ja so oft genannt. Mhm. Was würden Sie empfehlen?
Ja, auch da ist es wahrscheinlich so, dass genau jeder hat sehr individuelle Ideen dazu. Also was ich ganz klar empfehlen kann, ist eben lesen, wirklich lesen oder auch gute Radiosendungen hören und möglichst wenig rein visuell konsumieren. Ich glaube, da gibt es durchaus Erfahrungen und auch schon Belege, dass so dieses reine Konsumieren von Fernsehen zumindest eher dazu führt, dass das Gehirn eben nicht gefordert wird, sondern wirklich nur auf Input ist. Alles, wo der Geist gefordert ist, wo die Fantasie gefordert ist, das sind gute Dinge beim Lesen, beim aufmerksamen Zuhören, Radiosendungen. Das sind glaube ich, alles Dinge, die man dazu kann man sehr gut raten. Das andere, was sicherlich, was ja auch viele Menschen erleben, dass wenn man Sport macht, dass es einem dann wirklich besser geht. Man kann sich besser konzentrieren, nicht? Und wir wissen heute, dass ganz viele Botenstoffe, die auch dafür zuständig sind, dass unsere Muskeln sich zum Beispiel aufbauen, dass die auch Effekte auf das Nervensystem haben, sodass das auch zusammenhängt.
Stimmt das, weil Sie das Lesen gerade erwähnt haben? Ich habe mal gehört, also lesen am besten nicht digital, weil die Neurowissenschaft rausgefunden hat, alles, was wir schwarz auf weiß auf dem Papier lesen, verarbeiten wir anders. Beim Digitalen fliegen wir eher so mit den Augen drüber hinweg und speichern es auch nicht so gut ab. Haben Sie da Beweise?
Also ich habe das so selber nicht geforscht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß, wie ich lese. Ich bin ein großer, ja, bibliophiler Mensch. Ich liebe Bücher und liebe gute Bücher und schön gedruckte Bücher. Und das Haptische, das ist ja, ne, also das ist ja, was wir so sagen, multisensorisch. Das spricht viele Sinne an, ja, so ein gutes Buch. Ja, das riecht auch und man fühlt es und es hat auch eben eine gewisse, also der Text ist auf einer Seite gegliedert und das wiederum hilft auch sehr über das visuelle Gedächtnis, sagen wir mal, und das örtliche Gedächtnis, ja, der Mensch ist schon ein Augentier. Wir werden stark von wirklich Seheindrücken, von visuellen Erfahrungen geprägt. Und alles, was wir tun, ist schon ganz klug, das einzupreisen und dem gewahr zu sein, dass das so ist.
Wenn Sie jetzt im Mai vom dänischen König mit dem wichtigsten neurowissenschaftlichen Preis weltweit ausgezeichnet werden, haben Sie schon Infos, wie das Ganze abläuft?
Ja, also wir werden von der Lundbeck Foundation, die den Preis stiftet, ne, das ist quasi das dänische Pendant der Nobelpreisfamilie, werden wir eingeladen und das ist sehr großzügig, die Einladung. Am Tag 1 wird es ein wissenschaftliches Kolloquium geben, da wird die Michelle Monji aus Stanford und ich werden dann dort Vorträge halten. Empfang wird es geben, wir laden dann gemeinsam unsere Gäste ein. Das sind Weggefährten wirklich aus 40, 50 Jahren wissenschaftlicher Entwicklung. Alte Freunde, mit denen ich als ich 4 oder 5 Jahre alt war, das erste Perpetuum mobile versucht habe zu bauen. Es hat natürlich nicht funktioniert.
Habe ich gerade richtig gehört, als Sie 4 oder 5 waren?
Naja, wir hatten so die Idee, eine Maschine zu bauen, die eben keine Energie braucht. Ne? Und dann hat der Vater, Jan Dvořák war das, der Vater von Jan, hat gesagt, das nennt man Perpetuum mobile. Und wir haben eben nicht aufgegeben, aber es hat natürlich nicht funktioniert, ganz klar.
Gibt es das Ding noch?
Es begann als Scheitern. Ich glaube, Jan hatte gesagt, er hat das, hat da tatsächlich noch Skizzen gefunden, meine ich. Ja? Mhm. Interessante Frage. Ja, wir haben mal schön. Aber so ist Forschung auch, ne? Am Ende Es gibt ein schönes Motto, das haben wir bei uns im Labor. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Ja. Wissenschaft ist nie die finale Antwort auf alles. Wissenschaft ist immer versucht, der Weg der Wahrheit nahe zu kommen.
Ja. Ist Wissenschaft nicht in so vielen Fällen dann Zufallsentdeckungen, dass sie was ganz anderes vorhaben und dann entdecken sie plötzlich was? Also da gibt es ja viele Beispiele dafür.
Absolut. Und das ist genau die Kunst, dass man eben dann tatsächlich auch, wenn Zufälle passieren und wenn unerwartete Dinge passieren, man dann nicht irritiert wird oder versucht, das auch irgendwie wegzukriegen oder wegzuanalysieren, nur weil man eben jetzt gerade verunsichert ist, ja, oder irritiert ist durch die Ergebnisse, sondern gerade das ist interessant. Es gibt eine interessante Story dazu. Als wir diese Nervenzellähnlichen langen oder Axonähnlichen Prozesse in den Tumorzellen entdeckten, da dachten wir erstmal, das kann ja nicht sein, das hat keiner bisher beschrieben. Verrückt, vielleicht ist es auch nur ein was Komisches, was hier in unseren Modellen passiert. Und dann hatte ich mit einem Professor Felix Sahm, ein bekannter Neuropathologe aus Heidelberg, dann im Tumorboard gesprochen, habe gesagt, Mensch Felix, wie ist denn das? Kennt ihr das eigentlich? Habt ihr sowas mal beim Patienten gesehen? Ihr habt ja jetzt neue Antikörper, mit denen ihr sehr schön die Tumorzellen färben könnt. Und seine erste Reaktion war, nee, das... wenn es das gäbe, hätten wir das natürlich schon gefunden. Und dann rief er an, 2 Stunden später, und meinte, Mensch, Wahnsinn, ich habe nochmal in hoher Vergrößerung diese tumorspezifischen Färbungen angeschaut. Das ist voll, ja. Das Gehirn des Menschen mit diesen Prozessen, die du beschreibst. Und was war? Die hatten gedacht bis dahin, das, was sie da sehen, ist eine unspezifische Färbung von normalen Nervenstrukturen. Aber sie haben schon die Tumorstrukturen. Sie haben das quasi, ja, also sie hatten gedacht, das passiert auch mal, dass es einfach unspezifische Färbung gibt, einfach Hintergrund. Aber sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass das Tumorzellenstrukturen sind. Und dann haben wir gezeigt, gemeinsam über komplexere Untersuchungen, ja, das sind tatsächlich alles Tumorzellstrukturen.
So geht es dann Schritt für Schritt weiter. Nochmal zurück zur Preisverleihung,
ja, genau,
in Dänemark.
Richtig.
Läuft das Ganze so nach Protokoll oder können Sie dann an den dänischen König die Fragen stellen, die Sie schon immer loswerden wollten?
Ja, schauen wir mal. Also an Tag 2, genau, ich bin abgeschweift. An Tag 2 ist es dann so, dass wir von 5 bis 9 Uhr ist dann an dem Mittwoch, Ende Mai, in der letzten Maiwoche, ist es so, dass die Zeremonie stattfindet in Kopenhagen von 5 bis 9 Uhr und erstmal ein Empfang und dann wird es viele Reden geben, auch eben vom König und auch wir dürfen etwas sagen, die Michelle Monge und ich, wir haben erklärt, dass wir das gemeinsam machen werden. Wir werden also dort so ein bisschen Ping-Pong uns die Bälle zuspielen und uns bedanken und unsere Sicht darstellen. Und dann wird es Ehrenreden, Laudatius geben und dann eben im Beisein unserer ganzen Freunde und Familie. Also wir haben über 30 Gäste gemeinsam, die aus der ganzen Welt dahin kommen. Und dann werden viele der dänischen Honoratoren, auch viele Wissenschaftler und Neurowissenschaftler aus der ganzen Welt sind da. Also das wird eine tolle Feier werden. Wir freuen uns sehr drauf, Michelle Monge und ich. Und das ist sicherlich etwas so Besonderes, dass auch das bei uns in die Familiengeschichte eingehen wird. Ja,
Peter aus Eberbach schreibt, wie weit sind denn die Erkenntnisse von Ihnen und Ihrem Team auch auf andere Tumorarten im Körper übertragbar?
Ja, eine sehr spannende Frage, die uns auch umtreibt. Und wir haben jetzt diese bösartigen Synapsen zwischen Nervenzellen und Krebszellen auch auf allen möglichen Krebsarten entdeckt. Lungenkrebs, Brustkrebs, schwarzer Hautkrebs und so weiter. Das heißt, Nervenzellen bilden tatsächlich Synapsen mit allen möglichen Tumorzellen auf der anderen Seite. Und das stimuliert die Tumore, sich auszubreiten, zu wachsen, sich zu teilen und so weiter. Das heißt also, offensichtlich ist das überhaupt nicht beschränkt auf Tumore, die auch im Gehirn entstanden sind. Wir haben das jetzt für Hirnmetastasen gezeigt, also von Metastasen im Gehirn dieser Tumore, sind gerade dabei an der Revision dieser Arbeit, die wir hoffen dann bald abzuschließen und dass es dann eben auch veröffentlicht werden kann. Aber viele andere auch Kolleginnen und Kollegen weltweit zeigen, dass Tumore überall im Körper, und das ist eigentlich für die meisten Tumorarten mittlerweile gezeigt worden, dass diese Tumore selbst ihre Versorgung mit Nerven quasi stimulieren, also Nerven dazu bringen, einzusprossen. Ja? Sie werden dann innerviert, wie wir sagen. Ja? Also und diese Innervation dieser Tumore führt dazu, dass meistens der Tumor schneller wächst. Manchmal ist es auch so, dass es genau andersherum ist, dass er langsamer wächst.
Eine Frage, die sich daraus stellt, ist natürlich, gibt es Menschen, die davon mehr betroffen sind, wo die Nervenzellen mehr kommunizieren als andere? Haben Sie da Erkenntnisse?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, inwieweit verschiedene Individuen darauf, was der individuelle Einfluss quasi ist des Menschen oder des Individuums, da haben wir ehrlich gesagt noch keine wirklichen Erkenntnisse. Aber das ist eine spannende Frage, die wir versuchen jetzt auch in einem größeren Verbundprojekt, das ich mit der Michelle Monge koordiniere, wo wir dann einen Antrag schreiben wollen mit weltweiten Partnern, dann genau solchen Fragen nachzugehen. Also wie spricht das Gehirn eben in bestimmten Individuen mit Tumoren und wie unterscheidet sich das auch zwischen Individuen?
Lena Kotthold schreibt uns, bin selbst Glioblastom-Patientin und würde gerne wissen, wo und unter welchen Voraussetzungen man sich für die Studien bewerben kann. Was können Sie da sagen?
Ja, also dass die beste Idee ist, wirklich eine Anfrage bei einem der großen Hirntumorzentren in Deutschland zu stellen. Ja, auch in Heidelberg schaue ich mir die Anfragen an und dann schaue ich immer wirklich für jede Anfrage, läuft das gut? Würden wir was anders machen? Können wir Studien anbieten? Können wir auch eine dieser krebsneurowissenschaftlichen Studien anbieten, ja, die beim rezidivierten Glioblastom derzeit rekrutieren. Wir planen jetzt auch eine neue Studie für die Erstlinienbehandlung beim Glioblastom, wo wir so Schrittmacherzellen im Tumor hemmen mit einer speziellen Substanz. Das ist ganz spannend. In diesen Tumornetzwerken sitzen quasi so wie so kleine Herzen Schrittmacher, Tumorzellen, die ganze Zeit den Tumor mit einer bestimmten Frequenz stimulieren. Und die kann man elegant hemmen und damit quasi sozusagen die, ja, wenn man so will, das den Tumor aus dem Takt bringen.
Heißt, Lena könnte sich jetzt bei Ihnen schon melden?
Im Prinzip ist es so, dass wir jederzeit Studien haben in den großen Zentren. Das gilt nicht nur für Heidelberg, auch in den anderen großen Universitäten, die Hirntumorzentren haben. Und dann können wir immer prüfen, passt das? Und wenn es passt, ja, dann laden wir kurzfristig ein und besprechen das. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn Patienten auch an Studien teilnehmen möchten.
Uns kommen so viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Wir können nicht alle beantworten, aber Gerhard aus Rottweil stellt eine ganz essentielle Frage, sagt nämlich, ja, der Mensch ist zu 90% Mitverursacher seiner Krankheiten und die Grundfrage, die er im Grunde hat, was sind denn die Ursachen für die Tumore? Was können Sie da schon aus der Forschung sagen?
Ja, das ist auch da muss man sagen ein Blumenstrauß an möglichen Ursachen und tatsächlichen Ursachen. Wir wissen natürlich, dass bestimmte Gifte, ja, Nikotin, Rauchen, bestimmte Krebsarten, Lungenkrebs, aber auch andere Krebsarten fördern können. Auch Nahrungsgifte können das tun bei Darmkrebserkrankungen und so weiter oder eben unser Licht, ja, UV-Licht bei Hautkrebserkrankungen. Also alle diese quasi physikalischen und anderen Gifte können das machen. Es gibt aber auch einfach dummen Zufall, falsche Mutation in der falschen Zelle zur falschen Zeit. Ja, das ist immer schwer für uns zu begreifen oder zu akzeptieren, dass es einfach blöde Zufälle gibt. Das gibt es sicher auch. Naja, und ich meine, wenn man jetzt das aus krebsneurowissenschaftlicher Sicht, sagen wir mal, betrachtet, ist sicherlich es so, dass wir mittlerweile auch wissen, dass tatsächlich auch die Initiierung, also die Neubildung von Tumoren, hat etwas zu tun mit der Nervenaktivität, die Michelle Monge hat zum Beispiel zeigen können, zusammen mit David Goodman, auch ein lieber Kollege und Freund Washington University, dass ein bestimmtes Mausmodell, das eine bestimmte menschliche Erkrankung, die Neurofibromatose, simuliert, dass dort dann, wenn man eben diese Mäuse im Dunkeln hält, dass dann diese typischen Tumore am Sehnerven gar nicht mehr auftreten. Ja?
Wie ist es eigentlich mit Tierversuchen, weil Sie die Mäuse gerade ansprechen? Wie gehen Sie damit um? Weil es natürlich auch Kritik an solchen Versuchen gibt.
Naja, also es ist sicherlich völlig berechtigt, dass man sich immer überlegen muss, brauche ich jetzt diesen Versuch wirklich? Wie kann ich sozusagen mit möglichst geringen Mengen an Versuchstieren auskommen? Das ist völlig klar und das ist auch etwas, was unser Denken stark prägt. Man muss aber auch sagen, es gibt eben trotz Fortschritten in bestimmten, wie nennt das, Organoiden und anderen Kulturen eben immer noch viele Fragestellungen, wo man tatsächlich sagen kann, man muss letztlich dann auch das prüfen, ja, im lebenden Organismus, bevor man jetzt etwas, ich sag mal, auf Menschen loslässt, ja. Das ist immer eine Abwägungsentscheidung, ja. Wir haben natürlich, es gibt der Wert eines menschlichen Lebens, den sehen wir höher an als den Wert einer Maus und deswegen hat die Maus trotzdem noch einen Wert und auch ein Recht eben möglichst, dass nicht unnötiges Leiden und so weiter verursacht wird, aber wir kommen für ganz viele Bereiche nicht ohne Tierversuche aus, versuchen das aber zu minimieren und es gibt ja jetzt ganz neue Modelle, wie zum Beispiel dieses kleine menschliche gehirnähnliche Struktur, die man wächst, ne? Hirnorganoide. Auch das ist ja eine interessante Frage. Wie ist denn da die Ethik? Ja? Ja. Ganz viele sagen, ja, jetzt mache ich das, aber jetzt hat man wirklich ein aus menschlichen Zellen entstehendes Mini-Hirn, in dem man auch prima Tumore wachsen lassen kann, das machen wir auch. Aber auch da, ich bin verheiratet mit einer sehr aktiven und bekannten Medizinethikerin, Eva, meine Frau, mit der, die mich nicht nur...
Das gibt heiße Diskussionen dann sicherlich.
Ja, die mich nicht nur sehr unterstützt in allem, was ich tue, auch mit der ich mich über viele Sachen seit langer Zeit austausche. Genau, aber das gibt oft am Abendbrotstisch dann auch darüber heiße Diskussionen.
Ja, und so ein spannendes Feld natürlich dann, die Medizinethik. Und nochmal zu Ihnen zurückzukommen. Was ist denn die letzte Diagnose, die Sie jetzt einer Patientin, einem Patienten mitteilen mussten?
Sie waren jetzt gerade letzte Woche,
ja,
oder?
Ja. Zuletzt. Welche Diagnose haben Sie zuletzt gestellt?
Ja. Die letzte Diagnose war ein niedergradiges Astrozytom, zwei Astrozytomen. Das ist eine Erkrankung, in der viele dieser krebsneurowissenschaftlichen Prinzipien, die wir besprochen haben, auch stattfinden, aber die wächst extrem viel langsamer. Und deswegen sind das auch ganz, ist es eine ganz andere, und da geht es darum, dass man diesen Menschen eben klar macht, und das gelang, glaube ich, auch sehr gut bei diesem Aufklärungsgespräch und der Therapieplanung klar macht. Also vor dir liegen noch viele Jahre und wahrscheinlich sogar Jahrzehnte eines guten Lebens in sehr guter Lebensqualität. Und jetzt lass uns gemeinsam versuchen, dass diese Krankheit eben nicht dein Leben bestimmt.
Ja? Wie ist es denn eigentlich, diese Ausrede, ach, ich bin schon so alt, ich kann mir nichts mehr merken, mein Hirn lässt sich nicht mehr trainieren. Ist da was dran?
Das ist nicht so. Also jedes Gehirn ist trainierbar und auch im Alter ist es so, wenn man aufhört, das Gehirn zu trainieren, dann geht es eben teilweise auch rasch bergab. Das ist so ein bisschen wie, wenn man älter ist, man ja auch noch Muskeln trainieren kann man auch genauso Gehirn trainieren. Also niemand ist so alt dafür.
Also keine Ausreden vor der Mittagspause, jetzt faul zu werden. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio, Professor Frank Finkler, Neurowissenschaftler.
Ja, ganz herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.